Autotelefon, der Podcast über Autos.
Hallo Janosch.
Schönen guten Abend. Ja. Hallo Stefan.
Guten Abend, kann man wirklich sagen. Es ist Dienstagabend, 22.49 Uhr. Der Podcast.
Wir sind live. Wir sind fast live.
Der Podcast wird noch warm sein, wenn die Leute den Mittwoch früh hören. Und wir beide gucken nicht Bayern Real, sondern wir sind voll auf Podcast-Level hier.
Ja gut, das ist ja Tradition bei uns, dass wir nebenher Bayern nicht gucken. Und es steht 2-2.
Echt? Das finde ich interessant. Ich habe es nicht mal gewusst. Aber gut. Ich habe ein Rätsel für dich. Ich sitze in einem Auto, in dem ich wie immer gerne mal säße. Aber ich habe es immerhin live gesehen, vor 10 Tagen ungefähr. Und das ist schon was ganz Besonderes, denn mehr als 275 werden davon nicht gebaut. Es ist also sehr teuer, sehr stark, über 1000 PS. Sehr neu und auch sehr deutsch.
Okay, sehr deutsch. Okay, also bis du deutsch gesagt hast, war ich ganz klar bei Bugatti. Aber wenn es sehr deutsch ist, ist es nicht Bugatti.
Nee.
1000 PS. Ja, 1000 PS klingt aber auch wie so eine verrückte Pirch-Idee, aber das gibt es ja nicht mehr.
Es ist ein Hybrid, ist abgeleitet vom Formel-1-Rennmotor.
Okay. Abgeleitet. Ja, dann klingelt irgendwo was, aber noch nicht im richtigen. Ja, irgendein Mercedes wahrscheinlich.
Ja, das ist der
komische AMG One.
Genau,
da
das ist genau
was
der
für ein Mercedes, was für eine üble Gurke das sein soll.
One. Genau. Und den habe ich nämlich letzte Woche gesehen, oder wann war ich da? Heute ist der 30. April,
also 30. Schon April,
fast 14 Tage her. Da habe ich ihn gesehen, da war ich nämlich zu Besuch in der Motor World in München.
Ja.
Und da stand einer, der, soweit ich das beurteilen kann, dem Chef von Sianze gehört, Andreas.
Ach so, ich dachte, irgendein Fußballer hat den da geparkt. Aber
nee,
nein.
Das ist tatsächlich hat die Motor World an verschiedenen Standorten in Deutschland zu Hause, meistens in umgebauten alten Industriegeländen. In München ist es ein altes Eisenbahndepot. Ein fester Punkt in jeder Motorworld, soweit ich weiß, ist ein gläserner, mehrstöckiger Kasten, um schöne Autos aufzubewahren.
Ach da.
Und es steht dort ein Sportwagen von Serge Gnabry, den habe ich gesehen. Aber das ist nicht der Mercedes AMG One, der steht vor der Tür des Drivers and Owners Clubs, glaube ich, also so ein VIP-Abteil da. Und soweit ich weiß, gehört er dem Chef und Gründer von Motorworld, den ich letzte Woche oder vor 14 Tagen auch besucht habe in seiner Unternehmenszentrale. Und einen Tag später hatte ich sowieso noch in München zu tun und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, mir gleich die Motorworld da einmal anzusehen. Wenn man Spaß an Autos hat, so wie wir beide, dann ist das auf jeden Fall mal einen Besuch wert. Auch wenn vielleicht nicht jeder in den Genuss kommt, den Mercedes AMG One zu sehen, weil man kann nicht so einfach in den Drivers and Owners Club reingehen, wenn man kein Driver and Owner ist. Was da sonst noch steht, ist auch aller Ehren wert. Also ist schon eine tolle Location.
Ist schön. Ist es, heißt der Andreas Dünkel oder wer ist das?
Der heißt Andreas Dünkel, ja.
Und hat er dich denn auch mal fahren lassen mit dem AMG?
Nein, er war auch nicht
mit
dabei.
Mit der Straßenzulassung?
Bitte?
Ach so, er war nicht dabei.
Okay. Nee, ich bin da alleine dann hingefahren. Ich glaube, er hätte mich aber auch nicht fahren lassen, wenn ich dabei gewesen wäre. Und ich bin auch gar nicht sicher, ob er selbst wirklich schon damit gefahren ist. Also er ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Sammler von exklusiven Autos. Und ob er sie wirklich alle hart fährt, die er hat, weiß ich nicht. Also soweit ich das überblicke, hat er eine dreistellige Zahl von Autos, sowohl Oldtimer als auch Supersportwagen oder ja besondere Sportwagen, eben genau zum Klientel seiner Motorworlds passend, die eben auch, da kannst du nicht dein Caddy reinstellen, selbst wenn du sagst, hier 320 Euro im Monat ist mir der Platz im Glaskasten wert, das wird nicht klappen. Da kommen eben nur Autos rein,
anziehen,
wo andere Leute sagen, oh, das ist aber toll.
Ja,
ne?
Fast nicht. Ja,
kann
fast
ich irgendwie auch Modelle verstehen, sonst macht es ja auch keinen Sinn, so einen Standort da zu gründen.
Ja.
Und auch Händler, da sind Autohändler auch drin und natürlich Maserati, McLaren, solche Sachen. Und nun musste man ja in München irgendwie auch mit BMW klarkommen. Also es liegt ja nahe, dass BMW so einen Standort auch attraktiv findet und dass natürlich die Motorworld auch mit BMW was zu tun haben möchte. Nur ist BMW natürlich auch ein Volumenhersteller. Und da konnte also kein normaler BMW-Laden rein. Das machen die einfach nicht in der Motorworld. Und stattdessen ist da so ein kleines Abteil von BMW, das heißt The Studio. Und da machen sie so besondere Sachen. Zurzeit läuft da gerade so eine Ausstellung, eine winzige Ausstellung mit 4 Autos zu 50 Jahre M GmbH. Und da steht einfach alles, was sie mal unter dem Namen 3,0 CSL gemacht haben, ist da zu sehen. Einschließlich dem allerneuesten, diesem Jubiläumsmodell, das komplett aus Carbon ist und irre teuer ist. Also so, dann kann eben auch eine solche Volumenmarke wie BMW sich da darstellen. Ansonsten musst du halt sehr spitz positioniert sein und irgendwie, wie gesagt, wenig Stückzahlen verkaufen. Es gibt, soweit ich weiß, in Deutschland 2 Stellen, wo du Pagani kaufen kannst. Und die sind beide in der Motorworld. Einer in München und den zweiten hab ich gerade wieder vergessen. Aber ja, da stand jetzt auch gerade nichts. Also Pagani ist wohl ständig ausverkauft.
Ja. Gut. Wir wollten, jetzt wo du über die Motorworld und über die Faszination von Supersportwagen und sowas gerade kurz gesprochen hast, wollten wir darüber sprechen, dass es aktuell, ich glaube, das habe ich geschaut, 49 Millionen PKWs auf deutschen Straßen gibt. Ja. Dazu zählen ja auch einige der Supersportwagen, aber eben auch alle anderen. Und ich würde dich kurz mal bitten, auf die Internetseite www.citroen.de zu gehen und dir da mal kurz was anzuschauen, weil ich habe da neulich bei der Recherche was entdeckt, worüber noch gar nicht so richtig gesprochen wurde.
Okay.
Aber wenn du da mal schaust auf die aktuellen Modelle, ja, dann siehst du da plötzlich unter neu und dann siehst du da plötzlich ein Auto, was dir bekannt vorkommen müsste, neuer Berlingo und ohne ein E vorne ran. Also du kannst jetzt schon wieder deinen nächsten Berlingo mit Verbrennungsmotor konfigurieren. Er ist zurück, ja?
Ja.
Auch wenn er anders aussieht ein bisschen, also Facelift hat er hinter sich, aber du kannst ihn als Benziner konfigurieren, als Diesel konfigurieren, also im Prinzip, Stefan, ich sag's, wie es ist. Alles so wie früher.
Ja, also das ist doch verrückt, oder? Jetzt.
Na, das ist die Realität.
Ja, aber das ist.
Die Autohersteller müssen reagieren.
Genau. Das und ist, da siehst du's. Weil die Leute eben nicht so deppert sind, um mal im Münchner Slang zu bleiben, dass sie Elektroautos kaufen, nur weil die Hersteller sie anbieten.
Sagen wir es mal so. Nur weil die Leute keine Hochdachkombis kaufen, die eine recht überschaubare Reichweite haben. Weil vielleicht die Zielgruppe von solchen Autos halt eher nicht also im privaten Bereich jetzt nicht eher die Menschen sind, die damit nur kurze Strecken zurücklegen, sondern vielleicht auch mal in den Familienurlaub fahren wollen.
Ja. Ja, das kann auch sein. Aber es ist ja parallel dazu, gab's ja jetzt Berichterstattung, dass die Leute in Deutschland, also die Neigung, Elektroautos zu kaufen, angeblich oder sinkt nach einer Allensbach-Umfrage rapide.
Okay.
Also von allen Leuten, die behaupten, sie wollen sich demnächst ein Auto kaufen, sind nur noch 17%, sagen nur noch 17%, ja, das wird ein Elektroauto sein. Und das waren, ein Jahr vorher waren das noch 22% und davor waren es 23 und davor 24%.
Auch nicht viel, ne? Also 22 nee, ist es auch nicht viel.
Ist auch nicht viel, aber 17% ist es bei 3 Millionen, die pro Jahr verkauft werden, sind das 510.000. Das ist viel zu wenig für die politischen Ziele von 10 oder 15 Millionen bis 2030. Also nicht mal 10. Weil wenn du jetzt 7 mal 510.000 sind 3,5 Millionen und ein paar
zerquetschte. Warte, wenn du solche Formeln hier an die Wand wirst. Ja,
7 mal 500.000 sind 3,5 Millionen.
Das
kannst du sogar in der Grundschule rechnen.
Entspannte Musik laufen, weil du jetzt noch irgendwie die Wurzel ziehen möchtest und so weiter.
Janosch, mach dich nicht dümmer, als du bist. Grundrechenarten muss man auch.
Sag nochmal.
Das muss man nicht nachrechnen.
Also wie viel? Sag doch mal kurz.
7 mal 510.000.
Ach so, ja, sag's doch gleich.
Okay. Das habe ich gleich gesagt.
Na gut.
Du darfst nicht kokettieren mit Mathe-Schwäche. Das ist blöd.
Habe ich gar nicht. Doch. Ich war immer sehr gut in Mathe.
Man muss da, jeder Erwachsene, der uns zuhört, kann addieren und multiplizieren. Da bin ich ganz sicher.
Ja, und einige wenige können auch dividieren und subtrahieren.
Ja, aber das ist schwierig.
Aber denk an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns kritisieren in den Rezensionen. Wir sollten erstens flüssiger reden und zweitens nicht so komplizierte Wörter in den Mund nehmen.
Ja, das stimmt.
Aber ich muss da reinkrätschen und sagen, nein, Stefan, zurück zur Stimme des Volkes und lass uns darüber sprechen. Konfigurierst du jetzt einen Berlingo für deine nächste Leasingzeit oder nicht?
Das würde ich tun. Ich bin aber eher gespannt, ob der Verkäufer, hatte ja einen guten Draht zu meinem Zitronenverkäufer, ich habe dem gesagt, wenn Sie in 4 Jahren was Gutes für mich haben, jetzt fahre ich erstmal 4 Jahre Passat, wenn Sie dann was haben, legen Sie mich auf Wiedervorlage und melden Sie sich. Und wenn er das nicht tut, dann gehe ich zu einem anderen Zitronenhändler. Dann fühle ich mich nämlich verraten. Aber ich hoffe, er tut's. Weil ich würde jederzeit wieder Berlingo fahren. Ich meine, es ist dann wieder ein Abstieg, so von der Qualität zum Passat, ganz klar. Aber es ist einfach das nützlichere Auto. Noch nützlicher als Passat.
Also ich muss jetzt einknicken und sagen, ich zähle mich zu den 17%, die sich vorstellen können, als nächstes Auto ein Elektroauto zu kaufen.
Wow.
Ich bin einer von denen, aber nur unter gewissen Bedingungen. Und erste ist, Michael Specht kommt hier in die Sendung als Gast vors Mikrofon und erzählt uns, wie es eigentlich ist, einen BMW i3 seit gefühlt 15 Jahren zu fahren.
Hat er den immer noch?
Der hat den immer noch. Ich habe ihn neulich getroffen auf einen Termin, habe gefragt, und, wie schaut's aus? Hast du noch? Ja, klar, habe ich noch und so. Also der hat den immer noch. Und der fährt immer noch, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, weil der i3, auch wenn es wirklich dumm von mir ist, es hier in der breiten Öffentlichkeit zu erzählen, weil jetzt natürlich alle sich einen holen werden, der wird momentan wirklich bezahlbar, schon fast günstig angeboten. So die letzten, die produziert wurden, sagen wir mal so 1-2 Jahre alte Autos, gibt es für Pi mal Daumen 20.000 Euro. Ja? Und es ist natürlich ein Auto, was wahrscheinlich 10 Jahre lang mehr oder weniger problemlos fahren wird, wenn nicht irgendwelche Elektronik-Probleme auftauchen, für die dann BMW in 5 Jahren keine Lösung mehr anbietet und man sagt, ja gut, ist abgestürzt, Pech gehabt. Mhm. Aber sonst ist es ein Auto, was man natürlich als Audi A2-Fan, der ich ja nun mal bin, sich eigentlich als legitimen Nachfolger mal anschaffen sollte. Stimmst du mir zu?
Teils. Ich bin immer noch beeindruckt von dem Kollegen Michael Specht.
Ja, deswegen kann er ja gerne mal hier, also er ist bereit. Ich habe ihn gefragt, er kommt gerne mal in den Podcast und erzählt uns alles, was er mit diesem Auto so erlebt hat.
Ich war auch beeindruckt von dem i3, als der neu war, weil die Idee und der, wie sagt man heute, das Narrativ, die Geschichte drumherum, die war so schön. So leicht wie möglich da aus Carbon. Deswegen brauchen wir nicht so viele Akkus. Carbon ist aber teuer und energieintensiv in der Herstellung, also sucht man sich irgendwo einen Standort, wo Wasserkraftwerke laufen können, um den Strom für die Carbonherstellung zu erzeugen. Dann schafft man das ganze Zeug nach Leipzig und baut da 2 Windräder in den Fabrikhof und dann kann man schon mal die Maschinen in Leipzig betreiben, die den i3 dann bauen und so. Das fand ich schon irgendwie ganz cool. Und der war ja, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, der war ja eigentlich seiner Zeit voraus. Der hat ja noch in der Zeit ist er auf den Markt gekommen, wo mancher Hersteller dachte, na, das mit der Reichweitenangst wird sich schnell verflüchtigen. Also du kommst ja nicht weiter als 150 Kilometer oder so mit so einem i3.
Und nee, die Zeiten sind vorbei.
Naja, also komm.
Die letzten,
Michael
die
Specht,
letzten, die gebaut
Michael
wurden.
Specht
ja, gut, der
kommt
einen der ersten.
Unter 100 Kilometer im Winter. Unter 100 Kilometer.
Und der hat die
Leute von BMW bei jedem Termin genervt. Der ist immer zum Vorstandsvorsitzenden und hat gesagt, was ist mit meiner Batterie los? Warum funktioniert das nicht? Und der ist denen echt auf die Nerven gegangen. Und weil es eben so ist. Und das ist ein kleiner Akku. Und das war die Strategie.
Der hat am Anfang 22 Kilowattstunden und die letzten, die es gab, hat 42,2. Also das Doppelte, fast das Doppelte. Das heißt, wenn du jetzt einen hast, dann kommst du schon, jetzt mal ohne mich aus dem Fenster zu lehnen, roundabout 300 sollten drin sein. Und das würde mir grob gesagt erstmal reichen, weil ich den jetzt ja nicht damit nutzen würde, um irgendwie nach Flensburg zu fahren, sondern vielleicht mal von hier aus bis München, das würde vielleicht schon gehen. Und das wäre okay. Also von dem her, klar, der Kleine wäre jetzt nichts, aber der mit dem großen Akku, das könnte ausreichen.
Ich kann mich an die Pressekonferenz erinnern, als die die den großen Akku vorgestellt haben. Und da haben sie auch eine eine Nachrüstmöglichkeit angeboten. Also Austausch des alten Akkus gegen den neuen. Und für jemand, der schon so ein Auto hat. Und da habe ich gefragt, was das kostet. Da hat sie gesagt, 9.000 Euro.
Das ist ein Schnäppchen.
Ja, aber hallo.
Ja, wirklich.
Ach komm.
Das ist echt ein Schnäppchen. Wenn du dir überlegst, dass bei einem Jaguar I-Pace das Akkupaket irgendwie 32.000 Euro kostet, also gekostet hat, als der neu rauskam, dann sind doch 9.000 Euro für einen neuen Akku, der fast doppelt so viel Kapazität hat, echt ein, war doch ein Einkaufspreis.
Ja, aber wahrscheinlich hat der Jaguar aber auch einen größeren Akku, oder? Aber
ja klar. Whatever.
Woher kennst du den Jaguar-Akku-Paketpreis? Ist der mal veröffentlicht worden, oder?
Ja, so unter der Hand, also das wurde zumindest mal erzählt irgendwo, weil entweder war es Facelift oder ist es schon eine Weile her, der iPace ist ja auch schon seiner Zeit voraus gewesen, kann man sagen. Und da wurde irgendwann eben gefragt, was kostet es eigentlich, wenn der Akku kaputt ist oder wenn der getauscht werden muss. Und da wurde eben so gesagt, roundabout 30.000 Euro kann man da rechnen.
Das ist schon ärgerlich, ja. Also ich glaube, der Kollege Specht hat auch nie den neuen Akku eingebaut, weil ihm das auch zu teuer war irgendwie.
Ja, aber ihm reichen ja auch die 100 Kilometer, würde uns dann erzählen. Ich will nicht zu viel verraten, aber der Haupteinsatzzweck seines Autos, der ist auch wirklich, also ja, mehr Flughafen. Klischee geht ja gar nicht. Nee, eher zum Golfplatz, oder aber so, gut, das kann uns dann erzählen, ja.
Ja, also lade ihn gerne ein. Also ich kann mich noch erinnern an unsere erste Folge, was macht einen guten Autofahrer aus? Immer wieder ein Hörtipp von mir. Die habe ich.
In der Folge kam man Michael Specht nicht vor.
Nein, aber die habe ich mit Michael Specht zusammen beim Autofahren gehört. Ja, die habe ich ihm unseren Podcast vorgestellt und er wollte das mal hören. Dann haben wir das zusammen gehört.
Ja, er war auch echt, er war erstaunt, dass es uns immer noch gibt. Ja. Ich glaube, er wird dann wieder hören, wenn er eben auch selbst Teil des Podcasts wird. Und so gewinnen wir Hörer. Wir kämpfen einfach um jeden einzelnen Hörer.
Genau. Also, wenn auch Sie mal namentlich hier erwähnt werden möchten.
Fahren Sie mit Stefan Ack im Auto und er spielt Ihnen unseren Podcast vor und dann werden Sie auch eingeladen, 4 Jahre später. Genau, aber bis es soweit ist, also ich habe mich noch nicht entschieden, aber ja, ich bin kurz davor, sagen wir es mal so.
Ja, machen wir ruhig.
Teste ich noch ein oder andere Elektroauto. Mhm. Und am vergangenen Freitag wurde mir also ein Auto gebracht in einer Farbe, ich sag mal so, die einen sagen Kommunalfahrzeug und die anderen sagen, was ist das denn für eine Rakete?
Orange.
Sie nennt sich Fizzy Orange.
Fizzy.
Und Fizzy Orange. Und es handelt sich um den MG4 Electric.
Ah ja.
Ein Auto, was ja im Einstiegspreis mit irgendwie ein paar 30.000, also ich glaube 34.000, überraschend attraktiv daherkommt auf jeden Fall. Allerdings ist die Ausstattung, die jetzt hier vor dem Haus steht, mit, lass mich kurz gucken, mit diversen Ausstattungen wie der 360-Grad-Kamera, Wärmepumpe und verschiedenen anderen Geschichten, liegt man dann doch auch wieder bei 42.640 Euro. Und da haben wir wieder das Problem, ne? Warum sollte man das tun?
Ja, da fragst du jetzt den Falschen. Aber mich interessiert noch viel mehr. Lass uns gerne noch über den MG sprechen. Aber wenn du jetzt ein i3 kaufst, wie alt ist der dann und was kostet der dann?
Naja, der ist dann halt so 2 Jahre alt und kostet um die 20.000 Euro.
Oh ja, schon okay, ja.
Und also ist halt wie neu, ne? Hat irgendwie unter 10.000 Kilometern und ich meine, das altert ja nicht. Also wenn, ne, das ist...
Nö, das ist ja alles nachwachsende Rohstoffe und Carbon.
Genau.
Ja. Also ich habe mich nie so ganz angefreundet mit der Form, muss ich sagen, aber ist schon ein Hingucker und was Besonderes. Und wenn man klarkommt mit diesen 150 oder wie viel Kilometer man dann eben tatsächlich fährt, dann ist ja alles in Ordnung. Aber meins wäre es irgendwie noch nicht. Ich genieße, weil ich bin heute wieder bestimmt 30 Kilometer mit meinem E-Fahrrad gefahren und genieße die Sicherheit des zweiten Akkus im Lastenabteil. Aber
ja, du bist so ein typischer Neo-Kunde, wärst du.
Ja, wahrscheinlich.
Der so eine eigene Wechselstation im Garten hat und dann einfach sich richtig schön immer einen neuen Akku reinwechseln kann, automatisiert.
Ja. Ja, hast du schon Erkenntnisse außer der Schreckwirkung der Farbe?
Also das Auto spricht mit einem, aber nicht so, wie ich es von einem darf man ja nicht, fast nicht mehr sagen, jetzt Ora Funky Cat, also kennt oder auch von dem Neo, die ja auch sehr, soll ich sagen, einfühlsame Sprachbediensysteme an Bord haben. Hier ist es eher so, dass sie so ein bisschen, es wirkt halt sehr eins zu eins aus dem Englischen übersetzt oder vielleicht sogar vom Chinesischen ins Englische, ins Deutsche übersetzt.
Ja, okay.
Und wenn du einsteigst, wirst du halt so begrüßt mit einer Stimme, die sagt dann sowas wie: Haben Sie Spaß, leben Sie Ihr Leben. Und du denkst so, hä, habe ich das gerade geträumt oder hat das Auto gerade wirklich mit mir gesprochen? Weil es gibt auch keine optische Rückmeldung, dass das Auto jetzt mit dir sprechen möchte und ist auch nicht ganz klar, wann dieser motivierende Satz fällt. Also wenn du losfährst, mal wenn du einsteigst, mal wenn du losfährst. Und so auf dem Niveau wirst du halt vom Auto jedenfalls nur mal wieder angesprochen. Aber es findet eigentlich kein wirklicher Dialog bisher statt. Also ich kann jetzt noch nicht so wie bei Neo mit dem Auto wirklich einen gewissen Erkenntnisgewinn erlangen, sondern ich kann halt Navigationsziele eingeben und hoffen, dass er mich versteht und mich einfach wundern, dass das Auto mich jedes Mal anspricht, wenn ich eben mit dem Start oder losfahre. Ja. Aber fahren tut es bisher ganz gewöhnlich, ganz normal. Habe noch keine Langstrecke bisher hinter mich gebracht, aber die einzige Sache, die ich bisher ein bisschen kritisierenswert empfinde, ist so diese bisschen Unübersichtlichkeit des digitalen Kombi-Instruments. Da ist doch sehr viel angezeigt und da würde ich mir jetzt noch eine bisschen klarere Ansicht wünschen. Hm.
Ja, wenn das alles ist, obwohl das wird natürlich immer wichtiger. Und man kann natürlich auch echt viel verkehrt machen bei der Darstellung von Informationen in rollenden Geschossen. Sozusagen. Das muss ja schon noch mal ein bisschen intelligenter gemacht sein als an einem MacBook oder sowas, ne?
Ja, und auch der Computer, also wie sagt man, der Pilot, der Lenkassistent, der hat eine Eigenart, eine Eigenheit, die mir nicht so gut gefällt. Der lenkt zwar ganz schön in der Mitte der Spur, also das passt soweit, wenn du ihn auf der Autobahn anmachst, aber sobald du das Lenkrad berührst, macht er wie so eine sehr, sehr starke Korrekturbewegung, die ich als zu dynamisch, sagen wir es mal, erachte. Also das machen andere Hersteller aus dem europäischen oder aus japanischen, südkoreanischen Raum ein bisschen sanfter, da sind die Algorithmen vielleicht schon ein bisschen besser gelernt oder ein bisschen weiter. Das wirkt noch so ein bisschen eckig und kantig, so dass ich jetzt nicht sage, ich würde dem Autobahnpilot auf einer langen Strecke jetzt wirklich blind vertrauen wollen. Das ist noch nicht der Fall.
Wahrscheinlich kannst du ihm vertrauen, er kann eben nur dieses sanfte Gegensteuern nicht so gut. Aber das ist bei der nächsten Generation, nächsten Generation ist das dann wieder vorbei. Dann haben die es auch gelernt. Oder irgendwo geklaut bei der AfD. Ja. Keine Ahnung.
Also sonst Schnellladen habe ich noch nicht. Das steht noch an. Und klar, die Menschen gucken nach dem Auto, was aber, wie gesagt, auch an dem Farbton natürlich liegt. Und also man sieht ja nicht wenige von den NGs rumfahren. Das ist ja eine Marke, die irgendwie altbekannt ist als britische Marke. Mhm. Aber schon 2005, also wirklich vor fast 20 Jahren, wurden die ja schon aufgekauft und übernommen, Rover und MG.
Genau.
Und während Rover in Röwe umbenannt wurde, hat MG den Namen behalten dürfen. Und das ist schon nicht schlecht, was da jetzt so kommt. Das muss man anerkennen. Und da kommt dann ja auch was Kleineres, ne? Darunter jetzt auch demnächst auf den Markt. Das ist schon für die deutschen Hersteller, die in dieser Preisklasse halt nichts anbieten, schon ein Ausrufezeichen, würde ich sagen.
Ja, das ist schon schwierig. Zumal, darüber hatten wir ja schon gesprochen, auch die deutschen Kunden oder die europäischen Kunden gar nicht so patriotisch sind, was die Herkunft ihrer Elektroautos angeht. Die gehen dann nur nach dem Preis oder zumindest sind sie sehr offen für alles Chinesische. Und das ist dann natürlich eine starke neue Konkurrenz, die da kommt. Sag mal, um den Kreis zu schließen zu BMW, war nicht BMW auch mit Rover und MG befasst?
Doch, natürlich.
Oder nur Rover?
Ich weiß nicht, ob MG und Rover, also die Übernahme von BMW war, glaube ich, 94 oder sowas.
Also Land Rover haben sie ja nicht mit übernommen.
Nee, die hatten damals aber Austin Rover übernommen auf jeden Fall. Und ob jetzt da MG abgespalten wurde und weshalb und wieso und warum, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall am Anfang so, dass MG mit dazugehört hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, Pischetsrieder ist damals auch darüber gestolpert, dass sie kein Profit erwirtschaftet haben.
Ne? Oh ja, das war ein Schlag ins Wasser, absolut, ja. Also sie haben, ich glaube ja, dass sie, also das war ein absoluter Fehler, dass sie Land Rover sich irgendwie haben davon abspalten. Das blieb, glaube ich, bei Ford, oder? Kann das sein?
Das ging ja zu Ford, genau.
Aber sie haben ja Mini übernommen.
Ja.
Das war ja natürlich eine gute, war das, gehörte das auch zum Paket oder war das nochmal extra?
Naja, da müssen wir jetzt mal gleich nochmal eine Extra-Folge machen, wo wir nochmal sagen, historisches Googeln mit, hier googelt der Chef noch selbst. Das kann ich nicht sagen.
Ja, wenn wir es nicht wissen, dann machen wir das ein andern Mal.
Ist verjährt inzwischen.
Ist verjährt. Jedenfalls hat BMW sich ja extrem engagiert in Großbritannien und hat ein paar Flops gelandet, aber natürlich mit Mini und Rolls-Royce natürlich auch ein paar gute Griffe getan. Und unterm Strich hat sich das Ganze natürlich gelohnt.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, ja.
Doch,
vielleicht.
Also ich meine, sowohl Rolls-Royce als auch Mini tragen stark zum Gewinn des Konzerns bei. Das hat sich mit Sicherheit gelohnt. Also Rolls-Royce naturgemäß natürlich nicht allzu viel in absoluten Zahlen, weil die ja noch die sehr wenige Autos verkaufen. Aber die verkaufen
aber sie gute Marge.
Mit stattlichem Gewinn, das kann man wohl so sagen. Also insofern ist das, glaube ich, und vom Prestige her ist das natürlich auch toll, ne?
Ja, man hat ja damals einfach auch VW eins ausgewischt, die dann halt irgendwie, für die halt nur Bentley übrig blieb. Ja. Ne? Das ist ja auch bekannt, dass es da eine gewisse Fehde gab um die britischen Luxusmarken.
Genau. Naja.
Ja, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben noch Neuheiten von gestern Abend. Also Cupra hat ja seine beiden, zwei seiner Modelle erneuert und denen ein neues Gesicht verpasst. Das ist, denke ich, auch mal Geschmackssache. Muss man noch mal ein bisschen wirken lassen. Sehen einfach jetzt, ja, einfach nicht mehr so aus, als wären sie mal Seats gewesen. Das ist ja auch das Ziel gewesen dieses Facelifts. Aber es sind halt, ja, auch wenn es neue Motoren gibt und neues Cockpit und irgendwie softwaremäßig natürlich viel gemacht wird, sind es halt nach wie vor die Autos, die es bisher gab. Also der Leon und der Formentor sehen einfach jetzt anders aus in Zukunft und ähneln halt dem Tavascan, der in der nächsten oder übernächsten Woche dann auch mal gefahren werden kann, endlich, ähneln halt dem und ja, dann ist halt der Schritt zu Seat noch ein Stück größer geworden, also weiter weg davon.
Soll nicht Seat sowieso irgendwann die Ecke gebracht werden?
Das wurde schon mehrmals gesagt, auch wir haben ja da schon drüber gesprochen, dass es auch die eine oder andere Pressestelle, ich glaube, irgendwo in den Benelux-Staaten schon mal so bestätigt hatte, aber natürlich dann auch wieder zurückrudern musste. Aber da momentan keine neuen Seat-Modelle vorgestellt werden oder wurden, kann man davon ausgehen, dass eben die jetzt noch laufenden bis zum Modellzyklusende weitergebaut werden und was danach passiert. Sieht momentan nicht so aus, als würden da jetzt neue Seats kommen. Vielleicht in einer anderen Form, vielleicht eher so im urbanen, ganz bezahlbaren, günstigen Bereich. Ja. Da hat man zumindest mal drüber gesprochen. Ja.
Also es finde ich schon ein starkes Stück. Und ich habe ja auch gezweifelt, ob das so richtig ist. Aber die Zahlen geben mir ja Unrecht. Also die Leute kaufen Cupra ganz gerne und vermissen Seat irgendwie überhaupt nicht. Wenn Opel sich in Manta umbenennen würde, oder?
Ja, so kann man sich oder in GSI oder sowas. das ist schon richtig. Aber ich meine, das ist ja auch so eine Art Henne- und Ei-Problem. Ich habe hier im Bekanntenkreis jemand, der wollte sich einen Seat Leon kaufen oder leasen. Und der Seat-Händler hat dann gesagt, ja, Seat Leon, schauen Sie doch mal hier, gibt's auch als Cupra, da mache ich eine viel bessere Leasingrate. Und die war wirklich erschreckend viel besser. Also die hauen natürlich jetzt die Autos auch richtig auf den Markt. Und wenn die Händler eben Leute, die eigentlich einen Seat kaufen wollen, jetzt schon zu einem Cupra überreden können, weil einfach die Konditionen bessere sind oder attraktivere, dann hast du ja diesen Effekt sehr, sehr stark. Also klar ist Cupra eine Erfolgsgeschichte, wenn man denkt, dass sie als neue Marke gestartet sind und jetzt sozusagen ihre eigene frühere Muttermarke auffressen, so ungefähr. Aber ob sich das am Ende dann auszahlt, also ob dann am Ende des Tages wirklich mehr Autos verkauft werden, wird man sehen. Momentan sieht es halt so aus, als wäre auf jeden Fall der Gewinn pro Auto deutlich höher, weil man einfach mehr Ausstattung und mehr Optik und mehr Image mitverkaufen kann mit dieser Geschichte.
Und das ist doch gut. Also wenn du egal was du machst, wenn du einen höheren Gewinn
wenn du das schaffst,
Einheit,
ist sensationell.
Ja. Also ich mache da auch lieber 10 Fotoshootings a 1000 Euro als 100 a 100.
Ja.
Zum Beispiel.
Kommt auf an, wer sich fotografieren lässt, aber ja, im Prinzip hast du recht. Klasse statt Masse, das neue Motto des Autotelefons. Genau.
Wir sollten auch mal unseren Preis überdenken.
Im Monat. Ja, genau. Ja. Ich guck mal kurz, was hier noch im Kalender steht. Ja, nö. Übermorgen geht's los in die schöne Stadt Montpellier. Da kann man Mercedes-Benz Geländewagen fahren, also G-Klasse.
Ah.
Und zwar auch die elektrische Variante, die ja nicht Elektro-G-Klasse heißt. Ne? Das ist ja wirklich lustig.
Die hat so einen eigenen Namen bekommen, ne?
Die heißt G580 mit EQ-Technology oder Technologie.
Ja, toll.
Das ist zumindest ein Meilenstein. Einfach beerdigt die EQ-Nomenklatur auf jeden Fall wieder, weil man ja zwischendrin auch mal von einem EQG oder sowas gesprochen hat, der also aber so nie kommen wird. Warum es genau die 580 wird oder wurde, das werde ich mir auf jeden Fall von den Stuttgartern da erklären lassen vor Ort.
Ich habe eine Vermutung.
Erzähl mal.
Ist nicht die Motorisierung der Maybachs, ist das nicht 580?
Ist auch 580, aber warum heißt dann jetzt der elektrische G so wie der Maybach?
Weil der auch den geilsten Motor von allen hat. Also
warum machen sie nicht auch noch eine Maybach G-Klasse? Also warum geben sie die Zahl so her für ein Elektroauto? Verstehe nicht.
Naja, aber warum gibt es ein Porsche Taycan Turbo S? Weil das einfach die gelernte Bezeichnung für den Topmotor ist.
Ja. Das verstehe ich, aber es gibt halt auch noch Menschen, die sagen, das Elektroauto ist halt nicht für mich der Topmotor. Und warum gebe ich dann so ein gelerntes Kürzel oder eine Motorenbezeichnung, eine Modellbezeichnung halt dann her für mit EQ-Technology? Ja. Also dieser Zusatz macht es doch dann wieder irgendwie, zumindest mal diskussionswürdig, ob es dann eine gewisse Sexiness noch hat. Aber vielleicht ist ja auch Gordon Wagner vor Ort und kann mich davon im Gegenteil überzeugen.
Ja, und darüber kannst du nächste Woche berichten, ja?
Moment, das ist eine gute Frage. Zumindest kann ich ein bisschen was erzählen, bestimmt. Gibt bestimmt eine Sperrfrist. Ich bin ja Sperrfristen auswendig Lerner, bin ich natürlich nicht. Aber mit einem kurzen Klick live hier, Sperrfrist bis Dienstag, 14. Mai. Muss ich enttäuschen, Stefan, aber immerhin ist ein Dienstag, also können wir am folgenden Mittwoch, den 15. Mai, dann drüber sprechen.
Genau. Und dann können wir nächste Woche vielleicht über den Dacia Duster sprechen.
Hätten wir auch schon diese Woche gekonnt, aber du hast ja keine Frage gestellt, deswegen gerne nächste Woche.
du hast es nicht forciert. Irgendwie gab es keine Gelegenheit. Aber das ist ein Auto, was ich interessant finde, was von dir ins Fernsehen gebracht worden ist und was du also sehr gut kennst. Und ich würde gerne wissen, da kannst du dich schon jetzt darauf vorbereiten, vielleicht für nächste Woche,
bitte.
Ob sie den Pfad des Billigautos etwas zu weit verlassen haben oder ob das gerade noch so geht.
Ja, sehr gut. Stell mir die Frage nächste Woche nochmal, Stefan, und dann werde ich sie auf jeden Fall beantworten, weil genau diese Frage haben wir natürlich seziert. Ja, mit laufenden Kameras.
Sehr gut. Dann bin ich sehr gespannt und noch gespannter bin ich, ob wir dieses Mal unser Versprechen mit dem Thema für nächste Woche auch halten können. Und freue mich schon drauf.
We will see. Nimm deinen Baldrian-Tee, leg dich wieder hin. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bye, bye. Tschüss.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.